Mit dem Motto America First sind die Amerikaner in den Wahlkampf gezogen, also die Republikaner von den Amerikanern, und haben diese Wahlen deutlich gewonnen. In seiner Antrittsrede am 20. Januar hat er dann der Welt gezeigt, was es bedeutet, was America First bedeuten kann. Und zugleich wurden der WHO-Austritt deklariert, entschieden, dass die USA nicht weiter der Zahlmeister der Welt ist und illegale Grenzübertritte nach Amerika unterbunden werden sollen. America First. Die deutschen Zeitungen haben sofort reagiert. Tagesschau, Weltwirtschaftsforum, viel Redebedarf zum Thema America First. Tagesspiegel, Industrie zittert vor America First. America First bedeutet, dass sich die gesamte Innen- und Außenpolitik an Amerikas Interessen orientiert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sagt ihr das jetzt alles? Wir haben doch Sonntag und es ist Gottesdienst. Mir hat aufgrund dieser Politik und der entsprechenden Dinge, die dort in Amerika laufen, sind ein lieber Glaubensbruder etwas zugesandt. Und zwar habe ich das hier in der Hand. Und
Aufsetzen.
ich setze das mal auf und ihr könnt mal lesen, was da drauf steht. Darf ich das mal laut hören?
Make Jesus great again.
Genau, Make Jesus great again. Jetzt ist es natürlich so, dass man Jesus nicht erst groß machen muss, denn er ist schon groß. Und doch steckt da natürlich etwas drin, was wir in unserem Land verloren haben. Ja, dass Jesus der Herr ist, dass er der König der Könige ist, dass er über allen anderen steht und alle sich einmal beugen müssen vor ihm. Das ist doch die Botschaft, die wir in der Bibel hören und die das Evangelium uns sagt. Und das eben nicht eine zufällige Religionsbotschaft von ganz vielen anderen zufälligen Religionen ist, sondern dass das die Offenbarung des lebendigen Gottes an diese Welt ist. Darum geht es. Jesus zuerst und Jesus vor allem. Um noch einmal zurückzukommen auf Donald Trump. Man mag ja denken über ihn, was man will. Aber mir wurde jetzt vor einigen Tagen ein Video zugespielt. Da sieht man das komplette Kabinett. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Und dann winkt der Donald Trump einen der Minister herbei und sagt: Hier, walte deines Amtes. Und dann betet der mit einer Deutlichkeit und Inbrunst, dass Jesus jetzt hier die Regierung übernimmt und seinen Segen gibt und sie sich dem unterordnen wollen und machen damit sichtbar, über uns ist noch ein Höherer. Und dann mag man denken, was man will, politisch. Aber das muss die Einstellung sein, ob rechts oder links, ob demokratisch oder republikanisch, ob CDU, AfD, Grün oder Rot. Über uns ist noch ein anderer, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen, egal welcher politischen Couleur wir angehören. Das ist die Botschaft des Make Jesus Great Again. Er ist groß, wir müssen das nicht machen. Aber dass das wieder sichtbar und lebendig wird bei uns in unserem eigenen Leben angefangen und dann auch in unser Land hinein. Denn ein Land, das sich diesem Gott und Herrn unterordnet, wird ein gesegnetes Land sein. Und das macht jetzt auch unser Predigttext deutlich. Er steht im Kolosserbrief in Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Und wir erheben uns noch einmal vor dem Wort Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Amen. Amen. Wir setzen uns wieder. Fünf Punkte wollen wir uns gemeinsam anschauen. Jesus zuerst, denn er ist Gottes Ebenbild. Jesus zuerst, denn er ist der Schöpfer und der Erhalter. Jesus zuerst, denn er ist der Erstling der Ewigkeitswelt. Jesus zuerst, denn er ist der Versöhner. Und Jesus zuerst, darum bleibe im Glauben. Jesus zuerst, denn er ist Gottes Ebenbild. Mit Jesus tritt das Bild Gottes in diese Welt hinein. Kolosser 1,15a. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Hier steht im Griechischen das Wort Ikon. Und wir kennen das aus dem Deutschen von dem Wort Ikone. Ein Bild, eine Abbildung. Zum Beispiel auf einer Münze das Bild eines Kaisers, zum Beispiel des Kaisers in Rom. Der Kaiser ist in Rom, aber sein Bild, seine Ikone ist auf der Münze zu sehen. Man schaut auf die Münze und sieht den Kaiser in Rom. Und er wird durch dieses Bild repräsentiert, als ob er da wäre. Eine Statue war ein Zeichen dafür, dass diese Statue das Herrschaftsgebiet markiert dessen, der in der Statue abgebildet ist. Also auch hier wiederum eine Statue des römischen Kaisers in Jerusalem aufgestellt, machte deutlich, das hier ist das Herrschaftsgebiet des römischen Kaisers. Diese Ikone macht sichtbar, dass hier der Kaiser von Rom die Herrschaft ausübt. Jesus ist die Ikone Gottes in dieser Welt. Das Abbild, das Ebenbild, das Bild Gottes, das in diese Welt hineinkommt und er damit deutlich macht, diese Welt ist meine Welt. Sie gehört mir, es ist mein Eigentum. Er, Jesus, repräsentiert Gott in seiner Schöpfung. Deshalb, er ist das Ebenbild, er ist die Ikone Gottes in der Schöpfung. Wir finden diese Aussage auch in ähnlichen Worten in Hebräer 1, Verse 1 bis 3, wo es auch dort heißt, Jesus ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Die Dinge sind durch Jesus geschaffen. Er trägt sie durch sein Wort und durch seine Präsenz in der Schöpfung macht er das Ebenbild Gottes, das Abbild Gottes, den Abglanz seiner Herrlichkeit sichtbar in dieser Schöpfung. Und es macht auch deutlich, dass Jesus selbst Gott ist. Denn wenn er das Bild Gottes ist, dann spiegelt er mit einer Absolutheit, mit einer Volldurchlässigkeit das Wesen Gottes in diese Welt hinein. Das heißt, wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich Gott. Wenn Jesus handelt auf der Welt, in dieser Schöpfung, dann handelt Gott. Und wenn Jesus spricht, dann spricht Gott. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deshalb ist Jesus die Ikone Gottes in dieser Welt. Er ist gewissermaßen das Fenster, durch das wir in die Welt Gottes hineinschauen können. Dieser Begriff Ikon Gottes, das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, erinnert uns natürlich auch noch an eine andere Stelle in der Bibel, nämlich ganz an den Anfang, an die ersten Seiten, wo es in 1. Mose 1, 27 heißt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und hier in der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments steht wieder das Wort Ikon. Das heißt, auch dort wird gesagt, Adam und Eva sind gemeinsam die Ikone Gottes in der Welt, das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes in der Welt. Und Adam und Eva sollten vor allen anderen Geschöpfen, die das nicht tun konnten, die Pflanzen und die Berge und die Seen und die Tiere, die alle konnten das nicht tun, aber Adam und Eva wird gesagt, ihr seid in dieser Schöpfung herausragend mit einem besonderen Auftrag, dass ihr nämlich das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes in dieser Schöpfung seid. Und damit wird auch deutlich, dass die Evolutionstheorie niemals stimmen kann, weil die Evolutionstheorie sagt, dass der Mensch einfach nur hervorgegangen ist aus all den anderen Wesen, die es davor gegeben hat und sich zufällig der Mensch daraus entwickelt hat. Nein, Gott sagt, alles andere hat einen völlig anderen Charakter in dieser Schöpfung. In dieser Schöpfung ist all das nur untergeordnet diesem Ebenbild Gottes, der Mensch ist. Der Mensch ist tatsächlich die Krone, die Ikone Gottes, weil er sich durch den Menschen auf dieser Welt repräsentieren will. Alles andere ist dem nur untergeordnet. Und damit wird deutlich, der Mensch kann nicht evolviert sein aus dem Geschöpflichen. Nein, er ist von einer ganz anderen Kategorie, von einer ganz anderen Qualität, ist er die Ikone Gottes in dieser Welt, das Bild Gottes. Und dann kann man sich fragen, ja, warum musste dann Jesus erst kommen, wenn der Mensch doch sowieso schon diesen Auftrag hatte und eine Ikone Gottes in dieser Welt sein sollte? Nun, dann kommt der Sündenfall. Und Adam und Eva fallen in Sünde und wenden sich von Gott ab. Und damit wird das Bild Gottes in dieser Welt entstellt, völlig verzerrt dargestellt, voller Sünde, voller Zerstörung. Und wenn wir heute den Menschen sehen, dann sehen wir nicht mehr das Bild Gottes, wie es eigentlich sein sollte. Die Ikone Gottes hat sich völlig entstellt durch die Sünde. Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn wir den Menschen heute sehen, dann haben wir den Eindruck, hier ist mehr vom Teufel zu sehen als von Gott. Es wird alles in sein Gegenteil verkehrt. Und zu was der Mensch in der Lage ist, haben wir alle in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ja Jahrhunderten und Jahrtausenden gesehen. Es ist grausam. Es ist grausam, was der Mensch tut. Und wenn wir in unser eigenes kleines menschliches Leben schauen und uns ehrlich in den Spiegel schauen oder in unser Verhalten und Denken und Leben, dann müssen wir leider immer wieder erkennen, wir sind auch nicht das, was wir sein sollten. Wir spiegeln auch nicht das, wieder, was wir eigentlich widerspiegeln sollten. Wir sind auch nicht die Ikone Gottes, die wir sein sollten vor ihm. Wir sind das nicht. Das merken wir an unserem ganz kleinen Miteinander. Das fängt in den kleinsten Beziehungen in unseren Ehen und Familien an und in den Beziehungsgeflechten, in denen wir stehen. Wir merken überall, nein, du bist es auch nicht. Ich bin es auch nicht. Wir haben alle versagt. Und deshalb, weil wir als die Ikone Gottes, das Bild Gottes, das Ebenbild Gottes in dieser Schöpfung versagt haben, sendet Gott seinen Sohn in diese Welt hinein, um das Ebenbild Gottes in diese Schöpfung hineinzubringen und zu deutlich zu machen, hier ist Adam, wie er sein sollte. Wer Jesus schaut, schaut auf den Adam, wie er eigentlich sein sollte. So sollten Adam und Eva sein, so wie Christus ist. Er ist die Lösung für unsere ganze Gottlosigkeit und für das verzerrte Bild, das wir alle darstellen. Wenn wir Jesus in unser Leben lassen, dann wird das Bild wieder klar. Dann wird es wieder zu einem Hineinspiegeln Gottes in dieser Welt, aber nur so weit, wie Jesus durch uns hindurchspiegelt und durch uns hindurchscheint, wird dann das Bild Gottes wieder so sichtbar, wie es eigentlich durch jeden Menschen sichtbar sein sollte. Jesus macht es möglich, weil er das Bild des unsichtbaren Gottes in dieser Welt ist. Und dann kommt ja noch eine andere Not des Menschen hier zum Aufscheinen. Die Not, dass wir Gott nicht sehen können, dass er unsichtbar ist, dass wir zwar eine Ahnung haben davon, dass es ihn gibt, aber wir ihn nicht sehen können. Gott hat sich seit dem Sündenfall unsichtbar gemacht. Und das führt auch dazu, dass wir das Grundproblem des Unglaubens in uns haben. Dass wir in unserem natürlichen Herzen und Zustand uns eingestehen müssen, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sich in Jesus Christus offenbart, der von den Toten auferstanden ist. Ich kann nicht glauben, dass es nach diesem Leben noch ein anderes Leben gibt. Ich kann es nicht glauben, weil ich es nicht sehen kann. Wir können nicht sehen, weil Gott unsichtbar ist. Und das ist unser aller Not. Und wenn du heute hierher gekommen bist und denkst, die sind alle so fromm und ich bin es nicht, dann sage dir, dass das unser aller Grundproblem ist. Hier sitzen wir alle gleich mit dem gleichen Grundproblem, dass wir Gott nicht sehen können und ihm nicht glauben können, weil wir aus natürlichem Fleisch und Blut nicht dazu in der Lage sind. Wir sind von Gott abgewandt. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Gott ist unsichtbar geworden. Er hat sich aus dieser Welt zurückgezogen. Und warum hat er das gemacht? Er hat das gemacht, weil wenn wir ihn so sehen würden, wie wir sind und wie er ist, würden wir das nicht eine Sekunde lang überleben. Wir treten als Sünder, als verlorene und verdorbene und verdammte Sünder in das Licht des heiligen Gottes. Und wir würden es nicht eine Zehntelsekunde aushalten, in diesem Licht zu bestehen. Wir schaffen es nicht. Wir zerfallen einfach zu Staub, weil er so heilig ist. Und aufgrund dieser Heiligkeit ist es uns ein Schutz, dass er sich zurückgezogen hat und unsichtbar gemacht hat. Aber das bedeutet ja, dass wir ohne ihn verloren gehen. Und weil er aber eine Sehnsucht nach dem Menschen hat, weil er eine Sehnsucht nach seinem verlorenen Ebenbild hat, weil er eine Sehnsucht nach dir hat, macht er sich wieder auf den Weg und kommt in seinem Sohn Jesus Christus in diese Welt hinein und macht seine Unsichtbarkeit sichtbar in einem Menschen. in einer Person, in dieser einen Person, die in der Weltgeschichte vor 2000 Jahren hier auf der Erde gelaufen ist, macht er sich sichtbar. Will er seine Unsichtbarkeit durchbrechen und sich selber sichtbar machen, sich präsentieren, sich darstellen, sich zeigen, damit du nicht länger im Dunkeln tappen musst. Damit du einen Weg findest aus der Dunkelheit in das Licht der Gegenwart Gottes, ohne auf ewig verloren gehen zu müssen. Ohne vor ihm zu Staub zu zerfallen, weil er so heilig ist. Sondern, dass du ihm begegnen kannst, dass du mit ihm reden kannst, dass du Gott sehen kannst in einem Menschen. Das war sein Ziel. Deshalb hat er Jesus in diese Welt hineingeschickt, damit der unsichtbare Gott sich dir sichtbar macht. Schau nur genau hin. Schau nur genau hin, damit du diesen Gott siehst. Und du siehst ihn nirgendwo anders als nur bei Jesus. Deshalb Jesus zuerst in allem. Schau auf Jesus, sorge dich darum, dass du vor allem begreifst, wer Jesus ist. Und dass du ihn siehst, dass du dich mit ihm beschäftigst, dass du seine Person verstehst, dass du begreifst, was er gesagt hat, was er gelehrt hat, was er getan hat, dass du das verstehst durch und durch. Und wenn du das wirklich verstanden hast und voll und ganz auf Jesus blickst, Jesus zuerst, dann wird dir der unsichtbare Gott immer sichtbarer werden. Das war unser erster Gedanke. Jesus zuerst, denn er ist Gottes Ebenbild. Unser zweiter Gedanke ist Jesus zuerst, denn er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Ich lese noch einmal ab 15b. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich eine Wissenschaftssendung für Kinder mir angesehen. Sonst verstehe ich den Urknall der Evolutionstheorie nicht. Ich brauche das so kindgerecht heruntergebrochen. Und da gibt es so eine Sendung, die heißt Quarks. Ich weiß nicht, wer das kennt. Und eine Folge heißt Der Urknall. Endlich verstehen, wie alles anfing. Und ich wollte einfach verstehen, wie es alles angefangen hat. Und das ARD, wir wissen ja, die wissen wirklich, wie es läuft und was wahr und was falsch ist. Also das war jetzt ironisch gemeint, ja. Aber was sagen die jetzt dazu? Und dort kommt zum Beispiel die Frage auf, es ist also ein Professor, der einem anderen das also erklärt, wie das Universum entstanden ist. Dort kommt dann die Frage aus, warum das Universum entstanden ist, wissen wir also gar nicht? Und der Professor antwortet, so ein etwas Verrückter mit weißen Haaren, so ein Albert Einstein, aber eben alles gezeichnet. Der Professor antwortet, ehrlich gesagt, wir haben keine Ahnung. Also das ist interessant, ja, das sind die wirklich jetzt das versuchen wiederzugeben, was Stand der Wissenschaft ist. Ehrlich gesagt, wir haben keine Ahnung. Obwohl es absurd klingt, die meisten Physiker gehen heute davon aus, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. Nach unseren Berechnungen war das Universum am Anfang so klein, dass es aber Milliardenmal in einen Atomkern passt. Alles, was es heute im Universum gibt, ist in diesem winzigen Punkt zusammengepresst. Im Bruchteil einer Sekunde wird das Universum billionenfach größer. Die Materie verteilt sich dabei im ganzen Raum. Das ist die Erklärung, wie die Welt entstanden ist bei Quarks. Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und hier wird deutlich, es braucht keinerlei Voraussetzung, um diese Welt, diesen Kosmos und alles, was wir hier heute sehen und ob wir es auch nicht sehen, das Sichtbare und das Unsichtbare, es ist alles durch das Wort des lebendigen Gottes geschaffen. Ohne jegliche Voraussetzung. Und man muss an dieser Stelle schon die Frage stellen, bei dieser Quark-Sendung. Nach unseren Berechnungen war das Universum am Anfang so klein, dass es Abermilliarden Mal in einen Atomkern passt. Was war denn da so klein? Was konnte da überhaupt sein, dass da irgendetwas klein sein konnte, dass es so klein ist, dass es Abermilliarden Mal in einen Atomkern passt? Also wir sehen, die Wissenschaftler stehen hier in einer Aporie, in einer nicht auflösbaren Fragestellung. Sie wissen nicht, was da aus dem Nichts entstanden ist und wie das aus dem Nichts entstehen soll. Wie soll überhaupt etwas aus dem Nichts entstehen und warum ist nicht nichts? Ja?
Das ist höhere Philosophie.
Das ist Philosophie, ja. Aber wir merken, die Antwort haben sie nicht. Die stehen alle vor einem Rätsel. Und jetzt schlagen wir die Bibel auf und dort steht es glasklar geschrieben, schwarz auf weiß, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Universum war nicht in einem winzigen Punkt zusammengepresst, sondern es war in Jesus Christus da und musste nur durch Gott, durch Christus entfaltet werden. Es ist die Wirkmacht Gottes, die das Schöpfung ins Universum ruft und er nimmt seinen Sohn und schafft mit ihm zusammen. Sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, lassen das Universum ins Leben treten. So hören wir es hier auch in aller Deutlichkeit im Kolosserbrief. Wir hören noch einmal auf diese Verse und vergleichen das nochmal mit dieser Quark-Sendung, ja? Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Also vor der Schöpfung ist er schon da. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrschaften, Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus wird hier der Erstgeborene vor aller Schöpfung genannt. Warum der Erstgeborene? Der Erstgeborene ist ein Ausdruck, der deutlich macht, dass der Vater zu ihm in einer ganz besonderen Beziehung steht. So bezeichnet Gott sein Volk Israel als den erstgeborenen Sohn, der, mit dem er unter allen Völkern in einer ganz besonderen, engen Beziehung steht. So steht der Vater mit dem Sohn Jesus Christus in einer ganz besonderen und engen Beziehung. Und er hat die Vorrangstellung, so wie der Erstgeborene in den Familien eine Vorrangstellung hat, hat Jesus vor der gesamten Welt, vor allem Geschöpflichen, hat er die Vorrangstellung bei Gott. Und er ist nicht etwa ein Geschöpf, so haben es manche Irrlehrer gemeint, wie Arius, die gesagt haben, ja, er ist das Erste der Geschöpfe. So vertreten es auch die Zeugen Jehovas. Nein, er ist nicht ein Geschöpf, sondern es wird hier klargestellt, er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung und dann kommt, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das heißt, es wird durch Jesus geschaffen. Alles Geschöpfliche ist durch ihn geschaffen und das bedeutet, dass er nicht Geschöpf ist, sondern er ist Gott. Und Gott, der Vater, schafft durch seinen Sohn alles Geschöpfliche, das Sichtbare und das Unsichtbare. Deswegen heißt es am Anfang im Schöpfungsbericht, lasset uns Menschen machen. Nicht als Plurales Majestates, sondern als Vater, Sohn, Heiliger Geist schaffen den Menschen. Gott schafft durch Jesus. Jesus ist präexistent. Er ist vor aller Schöpfung schon da. So haben wir es eben auch in den Sprüchen gelesen. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert an die Lesung aus dem Alten Testament, Sprüche 8, da hören wir von der Weisheit, die bei Gott ist, bevor die Erde wurde, bevor die Berge wurden, ist die Weisheit Gottes schon bei Gott. Und ganz parallel dazu, Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In anderen Worten, durch Jesus ist alles geschaffen worden, was wir sehen können und auch das, was wir nicht sehen können, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und wenn ihr jetzt in diesen kommenden Tagen da draußen unterwegs seid und die Sonne scheint euch ins Herz und ihr seht, wie die Dinge wieder aufblühen und es freut euch, dann dankt dem Herrn. Dankt Jesus dafür, dass das alles sein wunderbares Werk ist und dass die Schöpfung um euch herum blüht und ihr das sehen könnt und euch daran freuen könnt. Es ist alles durch ihn geschaffen, auch Throne, Herrschaften, Mächte und Gewalten. Und hier sind besonders die gottfeindlichen Mächte gemeint, die auch sein Werk sind, weil er alles geschaffen hat. Und das kann uns auch ruhig und gelassen machen, wenn wir sagen, ich habe den Eindruck, diese Welt gerät so aus den Fugen, dass ich gar nicht mehr weiß, was passiert jetzt eigentlich, was kommt da auf uns zu. Und wenn wir das hier hören, dass alle Throne und Herrschaften und Mächte und Gewalten, eben auch die dunklen Seiten, die okkulten Seiten, die bösen Seiten, die Macht, die sie haben, missbrauchen, auch in den Regierungen, dass das alles unter seiner Kontrolle und seiner Herrschaft steht. Das kann einfach gelassen machen, das macht einfach gelassen. Er ist vor allem, es besteht alles in ihm, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und das bedeutet, dass selbst die bösen Mächte in dieser Welt, und wenn sie irgendwo im Hintergrund regieren und wir keinerlei Einfluss darauf haben, dass selbst diese bösen, allerbösesten Mächte dennoch immer mit all dem Bösen, was sie tun, seinen Willen tun müssen. Es gerät ihm nichts aus den Fugen. Das heißt, weil die Geschöpfe von ihrer Wesensart alle seine Geschöpfe sind, müssen sie selbst in den bösesten Taten noch den Willen Gottes vollziehen. Es geschieht dann zwar zum Gericht an der Welt, aber es führt dazu, dass am Ende alles auf das Ziel Gottes zuläuft und dass das Ziel Gottes nicht verfehlt wird mit dieser Schöpfung und mit dir. Es wird nicht verfehlt. Gott kommt zum Ziel mit dieser Welt und mit uns. Deswegen heißt es hier, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und wenn wir als seine Geschöpfe so leben wollen, wie es unserer Lebensbestimmung entspricht, dann richten wir uns schon jetzt auf ihn aus. Dann richte schon jetzt dein Leben auf ihn aus, denn dazu bist du geschaffen. Das ist die Grundbestimmung deines Lebens. Deswegen bist du auf diesem Globus, um auf ihn hin, auf Jesus hin ausgerichtet zu sein. Deswegen hat er dich ins Leben gerufen, dass du vor ihm kniest, dass du zu ihm betest, dass du dein Leben an ihm und seinem guten Willen für dich ausrichtest. Das ist deine Bestimmung. Und wenn du noch nicht in dieser Bestimmung lebst, dann sorge dafür, dass du in diese Bestimmung hineinkommst. Denn sonst ist es Zielverfehlung. Wir erinnern uns an den Abschnitt Sprüche 8. Am Ende heißt es, wer mich hat, der hat das Leben. Aber wer mich verachtet, der wählt den Tod. Wenn du Jesus wählst und zum Ziel deines Lebens machst, dann ist das dein Leben und das ist Leben in Ewigkeit. Wenn du ihn aber ablehnst und ihn verfehlst, wählst du das Verderben. Deshalb richte dein Leben zu ihm hinaus, denn dazu bist du geschaffen. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Ein drittes. Jesus zuerst, denn er ist der Erstling der Ewigkeit. Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Also Jesus ist das Haupt der Gemeinde, weil er am Kreuz gestorben ist, weil er von den Toten auferstanden ist, weil sein Evangelium durch die ganze Welt gegangen ist und die Gemeinde gesammelt hat, ist er natürlich auch das Haupt der Gemeinde, der Kopf der Gemeinde. Ohne ihn würde es die Gemeinde nicht geben. Und lassen wir uns nicht davon irritieren, dass die Kirchen dieser Welt auch Oberhäupter haben, wie Päpste und Bischöfe und Ratsvorsitzende und so weiter. Lassen wir uns von all diesen Häuptern nicht irritieren, mit ihrer ganzen Fehlbarkeit, Nicht-Unfehlbarkeit. Und schauen wir auf Jesus, denn er ist das Haupt. Wir würden an der Gemeinde Gottes, an der Kirche verzweifeln, an der Christenheit verzweifeln, wenn wir auf die Oberhäupter schauen müssen. Aber schauen wir auf Christus, dann schauen wir auf das wahre Haupt. Und er ist der Erstgeborene von den Toten. Das heißt, er ist der Erste dieser Schöpfung, der von den Toten auferstanden ist. Er ist der Einzige, der sagen kann, der wahrlich sagen kann, siehe, ich war tot und ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist das Haupt, weil er der Erste ist, der aus den Toten auferstanden ist. 1. Korinther 15, 20 und 21. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Der Tod ist durch Adam in diese Welt gekommen. Aber die Auferstehung und das Leben kommt durch Christus in diese Welt. Und jetzt frage ich dich, weißt du, dass du auferstehen wirst von den Toten? Glaubst du, dass du auferstehen wirst von den Toten? Glaubst du, dass es einen Moment gibt, nachdem du dich in dein Grab hast legen lassen, dass du wieder auferweckt wirst? Glaubst du das? Wenn du das noch nicht glaubst, dann suche den Zugang zu Jesus Christus. Dann ruf ihn an und bitte ihn, dass er in dein Leben kommt. Denn er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist auferstanden von den Toten. Und alle, die sich an ihn dranhängen, indem sie an ihn glauben und ihm vertrauen und ihm nachfolgen, die werden ihm auch durch Tod und Leben in die Auferstehung hinein nachfolgen. Die werden genauso auferweckt werden von den Toten wie er selbst. Deshalb suche den Anschluss an Jesus Christus, damit auch du von den Toten auferweckt wirst und nicht verloren gehst. Schließe dich ihm an. Denn er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Erstling der neuen Ewigkeitswelt. Hab Teil daran. Sei dabei. In einer Welt, die keine Ungerechtigkeit kennt. In der es kein Tod und kein Leid und kein Geschrei und keinen Machtmissbrauch und keine Bosheit mehr gibt. Eine neue Welt und er ist der Erstling dieser neuen Welt. Lasst uns zu Jesus kommen. Jesus zuerst, weil er der Erstling der neuen Ewigkeitswelt ist. Und viertens, Jesus zuerst, denn er ist der Versöhner. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. In ihm wohnt die Fülle. Es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Und da hören wir nochmal, was wir schon bei der Ebenbildlichkeit gesehen haben, dass Gott in Jesus Christus ist. Wenn es hier heißt, alle Fülle wohnt in ihm, dann ist es die Fülle der Gottheit. Und das lesen wir auch in Vers 9, in Kapitel 2. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und da wird noch einmal deutlich, wenn du zu Gott kommen willst, dann helfen dir alle anderen Religionen, dann hilft dir alle Esoterik, dann hilft dir alles, was es an Alternativwegen gibt, an Weltanschauungen, hilft dir alles nichts. Wenn du zu Gott kommen willst und in seine Ewigkeitswelt, dann musst du zu Jesus kommen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Wenn du Gott kennenlernen willst, komm zu Jesus. Es hat Gott wohlgefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Es braucht tatsächlich das Opfer des Gottessohnes, um für deine Schuld zu sühnen. Und das ist ja etwas, was in unseren Kopf nicht reinpasst. Weil wir sagen, wie kann das sein, dass ein Gottmensch leiden und sterben muss und sein Blut vergießen muss, damit ich leben kann? Aber genau so ist es. Wir hatten gestern Besuch und hatten eine schöne Zeit mit unserem Besuch und wir kamen auch auf den Glauben zu sprechen. Und der Mann, mit dem ich sprach, ist ein Unternehmer und er sagte, wenn für ihn das Leben aus ist, dann ist es ganz aus. Dann kommt nichts mehr. Und weil er ein Unternehmer ist, habe ich ihm versucht deutlich zu machen, guck mal, es ist wie mit den Zahlen, den Geschäftszahlen, wie mit der Bilanzierung. Am Ende eines Geschäftsjahres ziehst du Bilanz. Und dann schaust du, ob du rote Zahlen oder schwarze Zahlen geschrieben hast. Und so ist es auch mit Gott. Am Ende unseres Lebens wird Bilanz gezogen. Und es wird am Ende geschaut, sind die Zahlen rot oder sind die schwarz? Und wenn die Zahlen schwarz sind, dann kommen wir in den Himmel. Und wenn die Zahlen rot sind, wenn da ein Minus steht, dann gehen wir verloren. Und ich habe ihm deutlich gemacht, dass wir alle ein dickes Problem haben, dass nämlich unser aller Lebensbilanz bei uns allen am Ende rote Zahlen schreibt. Können wir machen, was wir wollen. Am Ende ist da ein dickes Minus. Und wir kommen nicht zu Gott. Wir sind nicht so, wie wir bei Gott sein sollten. Und das gilt für uns alle. Und deshalb ist Jesus gekommen, um für unser Minus zu bezahlen am Kreuz, zu sterben, Sühne zu schaffen, die Sünden zu vergeben. Und jetzt kann ich mit dem ganzen Ballast meines Lebens, mit dem ganzen Mist, den ich gebaut habe, ich sage es jetzt mal so lapidar, mit dem ganzen Minus, das ich geschrieben habe, mit den ganzen Schulden, die ich aufgehäuft habe vor ihm und vor anderen, kann ich das am Kreuz niederlegen und Jesus bitten, Herr Jesus, nimm das alles durch die Kraft deines Blutes. Reinige mich davon und lass mich Anteil haben an den schwarzen Zahlen, die du geschrieben hast. Stell ein Plus vor mein Leben, nimm du das Minus weg. Deshalb heißt es hier, dass Gott durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Durch Jesus wird deine Lebensbilanz in den Plus gestellt. Ist ein Überschuss da? Wirst du in den Himmel kommen? Deshalb kommen zu Jesus. Kolosser 2, Vers 14. Da wird uns das nochmal so schön zugesagt. Er, Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns stand und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Dein Minus hängt am Kreuz, damit du leben darfst in Ewigkeit. Nimm das doch an. Sag Jesus, dass du einen Schuldbrief hast, dass du im Minus stehst und dass du einen Plus brauchst. Bei Jesus kriegst du's. Hol es dir. Deshalb Jesus zuerst, weil er für uns die Sühnung und die Versöhnung geschaffen hat. Noch eine kurze theologische Frage. Bedeutet das dann, dass alles mit ihm versöhnt wird? Gibt es so etwas wie Allversöhnung? Denn hier steht doch, dass er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Man könnte also meinen, es geht hier darum, dass am Ende alle in den Himmel kommen. Das aber wird dann deutlich, dass das nicht so ist, wenn man andere Stellen mit dazu nimmt, die in der Bibel stehen. Wenn es zum Beispiel heißt, wer ohne Christus ist, den rechnet er zu den Kindern des Ungehorsams, die unter dem Zorn Gottes bleiben, und Epheser 5, 5 bis 6, keinen Erbteil haben am Reich Christi und Gottes. Das heißt, es wird deutlich, alles mit ihm versöhnen heißt, dass alles zu ihm kommen muss, um Versöhnung zu bekommen. Zu ihm müssen wir kommen. Nur ein Ort im Universum, wo es Versöhnung gibt. Aber es wird auch zugestanden, die Freiheit nicht zu kommen. Die Konsequenzen sind aber dann, kein Erbteil haben am Reich Christi und Gottes. Wählst du den Weg des Lebens oder wählst du den Weg des Todes? Das ist die Frage, die uns allen gestellt ist. Jesus zuerst heißt, komm zu Jesus und wähl den Weg des Lebens. Jesus zuerst, darum bleibe im Glauben. Das ist unser Abschluss ab Vers 21. Und er wendet sich jetzt, nachdem er diesen herrlichen Blick auf Jesus, das Ebenbild Gottes, der Erste in der Schöpfung, der Erste der Ewigkeitswelt, der Erste in der Versöhnung. Und jetzt wendet er den Blick auf die Gemeinde und sagt, an die Christen in Kolosse und auch an uns, auch euch, ab Vers 21, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Hier wird es nochmal deutlich gemacht. Das Minus ist für die, die zu Jesus gekommen sind, weggewischt. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken. Minus, minus, minus. Hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos plus, plus, plus vor sein Angesicht stelle. Jesus macht das Minus, nimmt es ans Kreuz, stirbt dafür und gibt dir ein dreifaches Plus. Heilig, untadelig und makellos. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, im Vertrauen, gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums. Und so macht uns Paulus hier Mut. Bleibt dran. Bleibt dran. Egal, in welche Richtung diese Welt sich entwickelt, egal, was kommt, bleibt dran an Jesus. Als Jesus die Jünger gefragt hat, aufgrund seiner harten Worte, wollt ihr auch gehen? Da sagt Petrus, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir bleiben bei dir, weil du das Leben bist, weil du das Leben hast, weil du der Erste bist. Dir wollen wir folgen in Ewigkeit. Amen.